Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Der Körper ist wieder zum Leben erwacht, sagt Wladimir Sorokin in einem Interview, das die Süddeutsche Zeitung abdruckt. Damit meint der russische Schriftsteller den totgeglaubten Körper der Sowjetunion. Und nun verwüstet er fremde Städte und droht der Welt mit der Atomkeule. Nicht umsonst ist die Chiffre dieses wahnsinnigen Kriegs ein Z. Zombie. Vermutlich wäre Sorokin ein geeigneter Gastgeber für einen Podcast über die russische Geschichte. The Rest is History, der Rest ist Geschichte, heißt ein britischer Podcast von zwei Historikern, der millionenfach angehört wird. Überhaupt sei in Großbritannien gerade ein Bildungshunger zu spüren, der besonders durch anspruchsvolle Podcasts gestillt werde, berichtet Eva Ladipo aus London für die Frankfurter Allgemeine. Im Podcast The Rest is History werde bewusst nicht vereinfacht, etwa wenn es um die Ursprünge des Ersten Weltkriegs gehe. Es ist auch diese intellektuelle Nonchalance, dieses Selbstbewusstsein, das typisch ist für eine gewisse britische Schicht und das die Moderatoren davor bewahrt, jenen geduldigen, oberlehrerhaften Ton anzunehmen, den man in deutschen Sendungen häufig hört. Oder beim französischen Präsidenten, wenn Annie Ernaux richtig liegt. »Ich mag nicht, wie Macron mit den Leuten umgeht«, sagt die französische Schriftstellerin im Gespräch mit dem Neuen Spiegel. »Nehmen Sie nur die geplante Rentenreform. Jene, die dagegen protestieren, haben die Reform laut Macron und seinen Ministern nur nicht richtig verstanden.« Der Spiegel fragt Ernaux, wie sie das Geld, die knapp 900.000 Euro des Literaturnobelpreises, verwendet habe. Ihre Antwort? Ich habe es noch nicht abgeholt, weil ich wirklich nicht weiß, was ich damit machen soll. Da fragt man sich als Leser, ob Alfred Nobel wohl darauf bestanden hat, dass die Gewinner ihr Preisgeld persönlich abholen und dann mit einem Koffer voller Bargeld nach Hause reisen. Sie protestierten gegen die Austragung des Eurovision-Preises in Tel Aviv und sie wollten ein französisch-israelisches Kulturprogramm verhindern, hält der Spiegel Annie Ernaux vor und thematisiert damit ihre Nähe zur BDS-Kampagne, die den Staat Israel unter anderem durch Boykott isolieren will. Ich setze mich für das palästinensische Volk und die Rechte der Menschen ein, die in den besetzten Gebieten leben. Deshalb habe ich diese Petitionen unterzeichnet, antwortet Ernaux. Ich glaube, ich muss mich dafür nichts rechtfertigen. Leider haken Britta Sandberg und Xaver von Kranach, die beiden Spiegelredakteure, die Ernaux in ihrem Haus bei Paris getroffen haben, da nicht weiter nach. Inwiefern die BDS-Kampagne antisemitisch ist und in letzter Konsequenz das Ende des Staates Israel bedeuten würde, können Sie, liebe Hörer, zwei Artikeln in der Taz und dem Tagesspiegel über eine Veranstaltung zur Aufarbeitung des Documenta-Skandals entnehmen. In dieser Kulturpresseschau soll aber Gerhard Matzig das letzte Wort bekommen. Er berichtet in der Süddeutschen Zeitung über die Pläne, bei Stuttgart eine futuristische Ökostadt für Porsche zu bauen. Geht es um einen fulminanten Beitrag zur ökologischen Transformation oder nur um das gigantische Greenwashing-Projekt eines Autobauers? Fragt der Architekturkritiker Matzig. Er hat sich vor Ort ein Bild gemacht. Dort, wo Menschen mit Traktoren für den Erhalt von 15 Hektar Ackerfläche demonstrieren, die der Ökostadt weichen würden. Das wäre wohl zu verkraften, liest man aus Matzigs Text heraus. In seinen Worten: Wenn irgendwo noch etwas Utopisches realisiert werden kann in Deutschland, in diesem Oberjammergau des vollkaskoversicherten Bedenkentragens als Breitensport geistiger Trägheit, dann in einem Tüfteldorado nahe Stuttgart.